Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Diskutieren, verstehen, inspirieren. Mit Themen für MacherInnen in und für die ländlichen Räume. Das ist der Podcast Landaussichten. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Landaussichten der Andreas Hermes Akademie. Heute zum ersten Mal mit mir, Laura Braun, aus dem Team Entwicklung ländliche Räume. Ich freue mich sehr, euch heute willkommen zu heißen. Und mit mir ist heute Dennis Brandt, Mitbegründer der Dachzeltnomaden-Hilfsorganisation, dabei. Und wir möchten gemeinsam über Ehrenamt im ländlichen Raum sprechen und eben auch über seine Organisation, die Dachzeltnomaden. Schön, dass du da bist, Dennis. Ich freue mich sehr. Genau, Dennis, ihr seid seit fast Tag 1 ehrenamtlich für die Flutopfer der Flutkatastrophe im Ahrtal im Einsatz. Ihr entkernt Häuser, ihr stemmt die Wände raus etc. Davon wirst du sicher auch ein bisschen erzählen gleich. Und wir wollen natürlich auch was über dich wissen. Stell dich doch gerne mal vor und auch ein paar Worte zu den Dachzeltnomaden und zu eurer Hilfsorganisation.
Ja, danke für die Vorstellung. Schön, dass ich hier sein darf. Und ja, wer bin ich? Ich bin Dennis Brandt, komme gebürtig aus Düsseldorf, habe lange im Münsterland gewohnt, bin da aufgewachsen als Kind, also auch im ländlichen Bereich gewohnt, sehr viel. Und bin jetzt seit 2020 Vollzeit mit dem Dachzelt auch unterwegs, also bin ein Vollzeitnomade geworden. Und wir haben ja 2020 dementsprechend auch unsere letzten Veranstaltungen dann noch gemacht, beziehungsweise dann kam auch Corona und wir sind eine Camper-Community eigentlich, die mit dem Dachzelt Veranstaltungen organisiert. Und gestartet hat das alles mit Thilo Vogel, der gesagt hat, ich habe auch ein Interesse dran, mal zu gucken, wer so mit dem Dachzelt unterwegs ist. Und daraus ist eine riesengroße Community entstanden, die ja mit dem Campen einfach simpel und im Dachzelt unterwegs ist. Genau. Und ja, dann haben wir 2021 auch unsere Veranstaltung gehabt. Das war die letzte im Jahr 2021, wo wir auch Spendengelder gesammelt haben. Und das haben wir bei allen Veranstaltungen vorher auch gemacht. Haben dann mitbekommen, das war das Wochenende nach der Flut, ja, wie viel Chaos und wie viel Leid da ist und haben auch dann spontan auf der Veranstaltung am Samstag noch beschlossen, dass wir die Spendengelder auch zum Teil ja hier hinbringen wollen. Wir haben immer mehrere Organisationen, die wir bespenden und dann haben wir halt spontan gesagt, wir möchten es auch mit ins Ahrtal spenden, das Geld. Das Geld, was da zusammengekommen ist, das war eine Riesensumme. Also wir hatten, ich glaube, dann am Wochenende danach dann noch, ich glaube, über 14.000 Euro gesammelt, roundabout. Und dann war dieser Entschluss, okay, wo geht jetzt dieses Geld hin? Was machen wir damit? Und haben dann spontan gesagt, wir wollen auch dahin fahren. Wir haben die Zeit, wir haben die Möglichkeit mit unseren Dachzelten und Campern und wollen mit anpacken. Und das, was wir dann hier erlebt haben, lässt sich kaum in Worte fassen. Also wir sind mit 7 Leuten hier hingefahren, wollten eigentlich 7 Tage bleiben. Jetzt ist 1,5 Jahre später und haben einfach mit angepackt, haben gesehen, wie notwendig die Hilfe ist, haben durch unsere Erfahrung, durch die Veranstaltung auch die Möglichkeit gehabt, Leute zu koordinieren und zu organisieren und durch dieses Know-how haben wir angefangen, ja, dann hier freiwillige Helfer hinzubringen und in der Community dazu aufgerufen, vorbeizukommen, mit anzupacken und wir haben mittlerweile eine komplette Organisation mit Fahrzeugen, mit Werkzeug, mit Verpflegung, mit allem drum und dran hier Helfer bereitstellt, die seit, ja, 1,5 Jahren jetzt tagtäglich mit anpacken und auch über den Winter drüber. Genau, das war halt, ja, auch eine Herausforderung letztes Jahr beziehungsweise Anfang des Jahres und jetzt kommt tatsächlich der nächste Winter.
Der zweite Winter, ja. Echt total spannend. Und das ist auch schon eine meiner ersten Fragen, eben weil es ganz, ganz viele Institutionen oder Vereine oder ehrenamtliche, organisierte Gebilde nicht schaffen, Menschen und Helfende zu akquirieren. Ihr habt 20, 30 Helfer im Winter und am Anfang hattet ihr noch viel, viel mehr HelferInnen. 100 habe ich irgendwo gelesen.
180 tatsächlich.
180, also das ist ja eine schiere Menge, die man in Vereinen, die schon sehr, sehr lange bestehen, nicht akquirieren kann. Wie schafft ihr das, dass ihr die Leute an euch bindet und dass sie auch immer wieder kommen? Wie geht ihr da vor? Oder passiert das einfach so?
Also es passiert leider nicht einfach so. Es ist auch viel Arbeit, die dahinter steckt. Und unsere Kernkompetenz, die wir auch schon vor der Hochwasserhilfe, vor der Hilfsorganisation hatten, ist Social Media. Darüber haben wir die Leute erreicht. Und das hat alles angefangen mit einer kleinen Facebook-Gruppe, wo 300, 400, 500 Leute am Anfang drin waren. Mittlerweile sind es über 40.000. und auch über Instagram, wo wir, glaube auch bei den Dachzeitnomaden mittlerweile über 40.000 Leuten sind, die dem Ganzen folgen, was da passiert. Und wenn man die Leute begeistern kann und auch auf einer Veranstaltung sieht, ja, wie man Masse bewegt, wie man Leute motiviert, etwas zu tun und dann dabei noch was Gutes zu tun, dann ja, dann erreicht man die Menschen. Und klar, wir haben natürlich auch gezeigt, wie die Situation hier vor Ort ist, ohne das zu überdramatisieren oder irgendwie, ja, dramatisch darzustellen, sondern wir haben einfach gesagt, so, ey, das ist die Situation hier, hier wird Hilfe benötigt, diese Menschen, die haben nichts mehr, die haben alles verloren und ihr da draußen, ihr könnt mit anpacken und helfen und dafür sorgen, dass die Menschen wieder ja, zu Hause kriegen. Das hat dann so viele Menschen bewegt und ich glaube, viele kennen ja auch die Bilder noch aus dem Fernsehen, wie freiwillige Helfer hier am Anfang auch hingekommen sind und wir haben gemerkt, diese Koordination und dieses, ja, gezielt die Leute dorthin bringen, wo die Hilfe benötigt wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. In den ersten ein, zwei Wochen war überhaupt einfach erstmal alles raus und Schlamm und da konnte man an jeder Ecke anpacken. Und dann hat sich das von Woche zu Woche immer mehr spezialisiert. Da musste man wirklich gucken, wo wird jetzt die Hilfe gerade am dringendsten benötigt? Wer braucht gerade was? Dann wurde Werkzeug benötigt. Dann musste der Putz raus, der Estrich musste rausgestemmt werden. Es war nicht einfach nur noch, bring Schippe und Eimer mit und räum alles raus, sondern ja, man musste wirklich schauen, auch handwerklich, wie geht man da vor? Und da war auch eine riesen Unsicherheit bei den Betroffenen. Und wir haben das auch erst alles gelernt. Also ich bin eigentlich Fotograf. Also das habe ich gelernt, habe mit Bauwesen eigentlich gar nichts am Hut. Aber wir haben durch die Community unheimlich viele Leute gefunden, die eine Kompetenz haben im Baubereich und dann dieses Wissen weitergegeben haben. Und so hat man sich gegenseitig unterstützt. Und unser Leitspruch ist ja auch dieses, dass wir zählt, also gemeinsam, ja, sich unterstützen, schauen, was kann man und jeder gibt das, was er kann. Und wir haben auch ganz viele Leute, die über Social Media einfach nur das Ganze verfolgen und damit uns aber auch unterstützen. Zum Beispiel über eine Amazon-Wunschliste, wo wir Material draufstellen und dann kommt innerhalb von ein, zwei Tagen das Material bei uns an oder die Leute schicken uns Pakete mit allem Möglichen, was ja wir so brauchen können. Und da gehört auch manchmal das ein oder andere Süße dazu, also ein bisschen Süßigkeiten kommen auch hier an. Ganz, ganz viele nette Briefe und dadurch entsteht eine Community, dadurch entsteht diese Gemeinschaft und dieses Gefühl von, man tut etwas Gutes, gibt Menschen was zurück, hat aber natürlich auch eine tolle gemeinsame Zeit mit den anderen Helfern hier. Das erfüllt einen selber und ich für meinen Teil kann halt sagen, ich habe in meinem Leben noch nie was Sinnvolleres gemacht, als hier zu helfen und das ist nach wie vor so. Es ist anderthalb Jahre später. Wir haben natürlich auch die ein oder anderen Höhen und Tiefen erlebt und merken natürlich auch, dass es echt an die Substanz geht, nach anderthalb Jahren das Helfen. Aber mit den Menschen zusammenzuarbeiten und zu wissen, warum man hier ist, das ist das, was zählt, ja.
Ja, es ist auch auf jeden Fall zu spüren in euren Social-Media-Kanälen, dass es echt Spaß macht und sinnhaftig erscheint und ihr eine tolle Gruppe seid auch vor Ort. Es geht sicher auch vielen Ehrenamtlichen so, dass sie natürlich es gerne machen, um zu helfen, aber auch eine Sinnhaftigkeit darin erfahren, ein Ehrenamt auszuüben. Ich finde es aber total eben auch spannend, wie, also es ist ja einfach professionalisiert, wie ihr eure Social-Media-Kanäle betreibt. Und du hast jetzt auch gesagt, du bist Fotograf und wahrscheinlich auch irgendwie da sensibilisiert, wie das gut funktioniert. Aber gibt es irgendwelche Tipps, die ihr an andere Organisationen geben könnt? Wie kann man gut Social Media benutzen, eventuell auch um verschiedene Altersgruppen zu erreichen? Inzwischen sind ja alle Generationen auch online unterwegs. Und ihr habt ja, glaube ich, auch, seid ja auch eine relativ durchmischte Gruppe, altersmäßig.
Genau. Also wir haben jetzt zum Beispiel den Jona gerade hier, der ist mit seiner Mutter da. Jona ist, glaube ich, ja, ich glaube 12, 14, irgendwie sowas um den Dreh. Also Jona, falls du das hörst, nimm es nicht übel, falls ich was Falsches sage. Und man merkt einfach dieses Helfen, da kann wirklich jeder was tun. Und der Jona ist zum Beispiel dann ganz viel im Camp hier und hilft den Leuten hier im Camp, Sachen aufzuräumen, zu organisieren oder auch irgendwie mit Werkzeug. Er ist super interessiert an so Landwirtschaftsmaschinen. Und dann kommt seine Mutter halt mit, die dann mit auf Baustelle geht und da dann vor Ort hilft. Und wir haben aber auch Leute, die sind bestimmt über die 70. Wir haben den Erich, der kommt immer vom Chiemsee, der geht jetzt auch bald in Rente, in 2 Jahren, glaube ich, und fährt fast jedes Wochenende hier hoch vom Chiemsee seine 700-800 Kilometer, um zu helfen. Und von daher sind irgendwie alle möglichen Leute dabei. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie kann man das machen über Social Media? Ich glaube, da gibt's einfach keinen richtigen Weg. Was nur wichtig ist, dass man ehrlich, authentisch das zeigt, was man tut, dass man das mit Herz macht und auch ruhig auch mal Emotionen zeigen kann und versuchen, nicht zu sachlich zu sein. Und wenn man das hinkriegt und damit die Leute begeistern kann und selber zeigt, wie man für die Sache brennt und warum man das tut, was man tut, dann kann man auch darüber Helfer generieren, ja.
Cool, ja. Also es hat ja auf jeden Fall funktioniert bei euch. Das
ja, also über 16.000 Personentage sind jetzt mittlerweile hier investiert.
Wow, super. Ja, echt eine super Zahl. Genau, was auch spannend ist, finde ich, dass ihr quasi so von außen dazugekommen seid. Und es gibt ja auch etablierte Organisationen vor Ort, die dort auch helfen. Und da wollte ich fragen, wie das miteinander da ist. Also gab es da irgendwie Probleme am Anfang? Jetzt seid ihr natürlich super etabliert und euch kennen alle, auch wegen eurer Social-Media-Arbeit sicher. Aber wie hat das eben funktioniert? Erstens mit den Organisationen vor Ort und zweitens, wie wurdet ihr von den Leuten angenommen? Also ich meine, klar, im ersten Moment braucht man Hilfe als betroffene Person, aber gab es dann irgendwelche Skepsis euch gegenüber?
Also am Anfang waren die Leute erstmal ein bisschen verwundert über unseren Namen tatsächlich, so Dachzeltnomaden, was ist das jetzt? So, man muss natürlich auch bedenken, die Leute haben alles verloren, es war nichts mehr da. Man stand vor einem leeren Haus und die Existenz war weg. Man war eigentlich nur noch das, was man an sich hatte, ne? Also es gab nicht mehr. Und dann kommen halt noch welche da vorbei, die heißen dann Dachzeltnomaden und dann geht wahrscheinlich da auch das Kopfkino los, aber es ist wie in jedem Dorf. Also ich bin ja selber auch auf dem Dorf aufgewachsen und man muss erstmal einen Fuß reinkriegen. Man muss erstmal die Leute kennenlernen und das ist nicht wie in der Stadt. Da ist nicht viel Anonymität, sondern da kennt wirklich jeder jeden, viele miteinander verwandt auch. Und darüber haben wir dann auch die Kontakte bekommen. Also wir haben angefangen, in ein paar Häusern zu helfen. Dann haben wir gemerkt, okay, die Nachbarn haben jetzt auch so langsam gecheckt, was wir so tun. Und dann wurde das auch weitergegeben und dann wurde auch gesagt, ey, die wollen auch kein Geld, so, die machen das alles ehrenamtlich und organisieren das über Spendengelder. Und dann haben die Leute auch gemerkt, die sind gut organisiert, so, das wird uns auch immer wieder gesagt. Da war dann das Vertrauen da und dieses Vertrauen hat sich dann in einem Dorf entwickelt, so, das war dann Altenburg, wo wir am Anfang die ersten zweieinhalb Monate geholfen haben. Und dann ging das ins nächste Dorf über, weil da dann wieder Verwandtschaft saß, die dann uns gefragt hat, so, ey, wir brauchen auch Hilfe. Und dann sind wir von Dorf zu Dorf gezogen und wir haben auch nicht nur an der A geholfen, wir haben in über 65 Orten geholfen, das ist ja in der ganzen Region, also auch an der Erftstadt waren wir. Wir waren in Bitburg auch und also nicht direkt in Bitburg, aber in der Umgebung und haben dort geholfen. Und so hat sich das irgendwie wie so ein Lauffeuer verbreitet und man konnte dann wirklich überall helfen. Und die Region, die betroffen war in dieser Nacht, das ist ja viel, viel größer als nur das Ahrtal, sondern Belgien, Frankreich teilweise auch und bis nach Aachen. Und ich glaube, wir haben einfach noch sehr, sehr viel zu tun. Und durch unsere Reiselust, die wir haben, können wir auch zukünftig, denke ich, auch anderweitig noch helfen und Menschen unterstützen. Und das ist auch unser Ziel, unser Plan, diese Organisation über die Hochwasserhilfe hinaus auf langfristige Beine zu stellen. Weil wir denken, das, was wir hier so organisiert und geschaffen haben, kann in Zukunft noch viel, viel mehr bewegen, auch gerade mit freiwilligen Helfern. Ja.
Ja, total. Und das ist ja auch interessant zu beobachten. Also der Klimaschutz und Umweltschutz etc., ihr behebt quasi ja die Folgen, die daraus passieren. Mhm. Habt ihr auch irgendwelche Intentionen, da in die Vorsorge zu gehen oder seht ihr euch quasi ganz klar im Nachhinein dann als Helfende?
Also zukünftig kann sich das auf jeden Fall entwickeln. Aktuell ist es noch nicht so. Also wir haben hier angefangen, hatten von Tuten und Blasen keine Ahnung und haben dann einfach mal mit angepackt. Und mittlerweile merken wir auch, dass da viel Bedenken sind, aber auch viele Leute, die dann auch fragen, ey, wie kann man es ja anders machen? Wir hatten ein Team aus Düsseldorf da, das sind Architekten, die dann auch gefragt haben, wie kann man halt zukünftig so bauen, dass man halt auch katastrophensicher dort wohnen kann. Und das beschäftigt auch viele Leute hier im Ahrtal oder in der ganzen Region sowieso. Und da ist auch unser Interesse groß, dass man sowas zukünftig auch weitergibt, so ein Wissen, oder da auch präventiv dran geht. Und ich glaube, wir als kleine Organisation können einen Teil dazu beitragen, unser Wissen weitergeben, aber das muss auf jeden Fall ein größeres Interesse sein, in der Gesellschaft auch da umzudenken und zu schauen, wie kann man zukünftig auch vielleicht Wohnen so gestalten, dass es nachhaltiger ist. Und es beschäftigen sich auch einige hiermit. Braucht man wirklich noch eine Dieselheizung im Haus? Ne, das ist ja auch ein Riesenproblem gewesen. Es sind ja Millionen von Liter Heizöl in den ganzen Gewässern jetzt hier runtergespült worden und in den Häusern steckt im Mauerwerk auch noch ganz viel von dieser Belastung drinne, Chemikalien und alles, was so da mitgeschwommen ist, was man im Haus hatte. Ob das zukünftig noch notwendig ist und das zu hinterfragen, ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt und da muss man auch dranbleiben und das wird leider auch ein bisschen unter den Teppich gekehrt, muss man ehrlich sagen. Also ist natürlich in so einer Katastrophe erstmal wichtig, den Menschen zu helfen, aber auch zu überlegen, wie kann man gerade bei sowas dann zukünftig anders bauen und anders Ressourcen auch nutzen, nachhaltiger, ja.
Ja, da seid ihr auf jeden Fall interdisziplinär dann danach aus dieser Erfahrung rausgekommen. Interessant, ja. Ja, also es ist ja quasi überall die Frage, auch wenn sich jetzt in Städten der Raum erhitzt und wir weiterhin Glasgebäude bauen, das macht ja auch wenig Sinn. Und eben im ländlichen Raum, ja, kommt auf an, auch wo man baut und so. Ist auf jeden Fall interessant, dass du das auch noch erwähnst.
Wir sind ja auch mit unseren Campern unterwegs und wir haben ja auch in unseren Campern, gucken wir auch, wie wir mit Ressourcen umgehen. Das, man ist ja viel, viel beschränkter. Man ist ja nicht wie im Haus, wo man eine Steckdose hat und steckt einfach an oder dauerhaft fließendes Wasser, das dann aus dem Hahn kommt, so gefühlt unendlich. Das sind ja alle Sachen, die hat man im Camper, im Van gar nicht. Und da guckt man auch, ey, ich habe jetzt einen 20-Liter Wassertank, wie gehe ich damit um? Wie viel Ressourcen davon verbrauche ich? Weil jeden Tag Wasser holen wird ja auch dann irgendwann anstrengend. Und auch Thema Strom. Ich habe zum Beispiel auf meinem Dachzelt Solar drauf. Damit kann ich dann meinen Laptop betreiben und arbeiten. Jetzt gerade sitze ich hier in unserem Container. Das ist unser Büro, was wir jetzt hier auf dem Gelände haben. Aber grundsätzlich ist jeder Camper so auch schon irgendwo autark für sich. Und das Camp, was wir hier aufgebaut haben, ist auch komplett autark aufgebaut. Das heißt, es gibt keine Fähr- und Entsorgung, die wir hier direkt haben. Wir haben aktuell Dixie-Toiletten, weil wir vorher mal einen Toilettencontainer hatten. Ist ein hoher Wasserverbrauch. Da haben wir auch geguckt, wie machen wir das? Weil wir das Wasser immer mit IBC-Tanks, das sind so große 1000-Liter-Tanks, aus dem Dorf dann holen müssen und schauen auch, wie wir mit diesen Ressourcen halt umgehen und dass wir da nicht zu viel verschwenden, weil das wird uns ja selber auch irgendwie dann mehr Arbeit beschaffen und da schauen wir auch, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und genauso machen wir es auch mit Lebensmitteln. Also wir kriegen sehr, sehr viele Lebensmittelspenden, die dann genutzt werden, um die Helfer auch zu verpflegen und damit das alles hier funktioniert. Da schauen wir auch, dass da halt nicht viel Geld für ausgegeben wird. Also in allen Punkten, die wir so haben und wie wir unser Camp betreiben, schauen wir schon drauf, dass wir da auch nachhaltig sind. Und wir haben leider, muss man auch dazu sagen, aktuell ein Dieselaggregat, was läuft, um halt auch Strom zu generieren. Aber wir haben auch jetzt einen Solartrichter hier auf dem Gelände noch stehen, seit, ich glaube, 4 Monaten. Und der produziert halt auch dann Solarstrom. Aber unser Gedanke ist auch irgendwann, wie kriegt man sowas hin, so zu betreiben, dass man halt am besten gar keinen Diesel mehr verbrauchen müsste.
Ja, auf jeden Fall spannend, quasi hinter die Kulissen auch zu gucken, ne? Weil das, was also passiert vor Ort, die Man- und Woman-Power, die ihr vor Ort habt, und dann eben müsst ihr noch ein Camp stützen oder aufbauen und irgendwie Verpflegung organisieren und ein halbes Restaurant schmeißen wahrscheinlich.
Ja, ist schon Großküche so gefühlt.
Ja, ja, verrückt auf jeden Fall. Und eben auch, finde ich total wichtig, dass du auch sagst, dass ihr eben auch so Wissensvermittlung macht und eben euch mit Menschen trefft, die irgendwie Entscheidungen treffen, wie es dann besser sein kann. Finde ich total interessant. Wie viele Leute machen das von euch? Also machen das du und Tilo oder gibt es dann auch noch ein größeres Team?
Wir haben so ein Kernteam so von 18 Leuten, die wirklich tatsächlich tagtäglich fast hier sind. Also manche sind halt immer so, wie es halt passt. Ein paar davon sind tatsächlich auch mittlerweile bei der Organisation angestellt, weil es einfach zeittechnisch nicht anders geht. Und die halt immer ehrenamtlich vorbeikommen, da sind auch noch ganz viele im Hintergrund, die dann Social Media mit betreuen, die das alles machen und sich da engagieren. Und ja, wie gesagt, dieses Kernteam, 18 Leute, kümmern sich darum, dass der Laden funktioniert, ne? Dass das alles da ist. Also wir haben natürlich die Einsatzplanung für die Baustellen, dann haben wir natürlich Küche, wir haben das ganze Personalorganisation, also alle auch die Helfer. Dann haben wir unser Social Media Team, die vier machen die Webseite, die ja auch betreut wird. Wir haben auch die Jule, die zum Beispiel bei uns IT macht. Also die kümmert sich um die ganze Technik, dass es auch funktioniert, dass wir Internet haben, dass so die Infrastruktur auch da ist und die ganzen Informationen auch dahin kommen, wo sie hingehören. Und dann haben wir auch welche, die sich wirklich um die ganzen Telefonate und E-Mails kümmern, die hier tagtäglich eingehen von Betroffenen oder auch von Helfern und klären dann alle Fragen, die dann offen sind. Also das ist schon viel Organisation und man denkt natürlich so, wenn man uns über Social Media sieht, ey, das ist alles so leicht locker flockig, aber da steckt auch viel Struktur und viel Hirnschmalz hinter, den man da reinsteckt, damit das auch wirklich so gut und so reibungslos dann halt auch funktioniert. Und, da haben wir echt ein grandioses Team, was sich da echt tagtäglich drum kümmert und auch ja teilweise schon so ihr Leben, was sie dann vorher hatten, so ein bisschen hinter sich lassen auch dafür, ne?
Ja, und sind alle untergebracht in Dachzelten und sind tatsächlich auch Leute hingezogen in richtige Wohnungen, um euch zu unterstützen?
Also in richtigen Wohnungen haben wir tatsächlich gar keinen, der jetzt hier vor Ort ist. Also wir haben ein paar, die jetzt so ihre normale Wohnung noch haben, zum Beispiel Lisa so in Köln oder Jule halt oben im Norden. Und die haben natürlich diese Wohnung noch irgendwie so als Basis quasi, aber sind natürlich auch jetzt mit ihrem Camper hier Vollzeit vor Ort. Und es gibt viele, die haben ein Dachzelt. Also ich habe zum Beispiel auch ein Dachzelt, habe aber mittlerweile auch ein Van, wo ich halt mein Dachzelt drauf habe. Das heißt, ich kann auch im Auto schlafen. Wir haben aber auch für Helfer, also wer jetzt denkt so, oh Gott, ich habe ja keinen Camper, ich kann gar nicht zum Helfen kommen. Wir haben auch Dachzelte so auf einem Hochsitz, also als Dachzeltdorf nennen wir das. Da kann man dann auch übernachten. Wir haben Wohnwagen gestellt bekommen von Leuten, die uns die freiwillig oder kostenlos zur Verfügung stellen. Da können Helfer drinnen schlafen. Wir haben aber auch ein großes Schlafzelt, da sind zwei Hochbetten drinnen und auch Feldbetten, wenn es da mal wirklich sehr, sehr viele Leute sind. Und ja, Unterbringungsmöglichkeiten haben wir sehr viele. Und wer halt auch sagt, so, ich komme einfach mit meinem Camper vorbei, der kann halt sich auch hier hinstellen. Und ja, das ist alles vor Ort. Man muss eigentlich quasi nichts mitbringen. Wir nennen das auch immer so ein bisschen All-Inclusive helfen. Nur gute Laune muss dabei sein.
Ja, das sieht man auf jeden Fall auf euren Videos und Bildern, dass da immer viel gute Laune dabei ist. Ja, cool. Ich find's total beeindruckend, dass ihr das macht. Echt Hut ab und Chapeau und vielen lieben Dank. Also es ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Arbeit.
Ja, danke. Ja, ja, wir geben uns.
Ja, das merkt man auf jeden Fall. Und für die Leute vor Ort, ich komme auch aus Rheinland-Pfalz und es war natürlich so ein richtig schlimmer Schock und am Anfang ist das so nah, also dass so Katastrophen so nah auf einmal einschlagen. Und es ist einfach eine gute Nachricht, dass man weiß, dass Leute noch sehr, sehr lange auch engagiert sind, obwohl es dann vielleicht medial ein bisschen in Vergessenheit gerät, einfach weil so viele Dinge seitdem auch wieder passiert sind. Das ist ja mit der Ukraine und dem Gaskonflikten jetzt etc.
Das kriegen wir auch alles hier so mit. Ne? Das war natürlich gerade so, wo das in der Ukraine angefangen hat mit dem Krieg und dann auch viele sich da engagiert haben, was super ist, ist natürlich auch die Aufmerksamkeit hier weggegangen, auch medial. Und das ist schon auch eine Riesenherausforderung, das Ganze so aufrechtzuerhalten. Also für uns auch Helfer zu akquirieren, das ist, also es kommt nicht mehr so wie am Anfang, wo man sagte so, Gott, wohin mit den ganzen Leuten, die hier zum Helfen kommen wollen, sondern es ist auch wirklich, dass wir dann tagtäglich planen und sagen müssen auch, okay, wir haben auch Baustellen, die müssen halt dann einfach mehrere Wochen auch warten. Oder wir haben auch super viele Leute, die sagen, ich brauche Hilfe im Garten, da muss auch noch einiges getan werden, da muss auch einiges raus und da kann man Unterstützung brauchen. Und das ist halt gerade so diese, wir haben so vier Säulen quasi, wovon wir halt immer abhängig sind. Das eine sind halt wirklich die Helfer, dass wir auch ein Camp haben, wo wir die ganze Treuung und Verpflegung machen können. Dass natürlich auch das finanziell irgendwie auch durch Spendengelder weiterläuft. Und was natürlich auch der allerwichtigste Punkt ist, dass auch weiterhin die Hilfe einfach notwendig ist. Und solange die Hilfe notwendig ist, wollen wir das auch versuchen. Aber es hängt halt auch von diesen anderen drei Punkten ab. Wenn die nicht funktionieren, dann können wir auch ja nicht weiter die Hilfe und Unterstützung den Betroffenen zukommen lassen. Und da kann auch wirklich jeder, der da draußen ist, mit anpacken. Und ja, wie wir eben schon gesagt haben, es kann halt auch jeder helfen, ja.
Also im Urlaub einfach mal vorbeikommen.
Urlaub oder ein Wochenende oder wir haben auch Leute schon, die haben mit ihrem Chef gesprochen, haben gesagt, ey Chef, ich brauche mal eine Woche frei, kann ich da mal hinfahren und würde da gerne helfen. Und meistens sagt der Chef dann noch so, ja, finde ich klasse, kriegst noch hier eine finanzielle Unterstützung oder eine Spende mit oder so. Also ich glaube, wenn man da bei sich auf der Arbeit mit Kollegen da mal spricht, dann ist da ganz, ganz viel möglich.
Ihr müsst euch als Bildungsurlaub qualifizieren lassen.
Ja, das wäre tatsächlich eine Option. Also wir haben auch Firmen, die ihre ganze Belegschaft dann vorbeischicken und dann ein Team-Event oder Teambuilding-Maßnahmen, Social Day organisieren. Mhm. Und ich glaube, wenn man da bei sich mal anfragt in der Firma, dann könnte man da auch bestimmt was bewegen. Und wir können auch gerne ein paar Bilder und Informationen dazu schicken, haben auch Flyer so, wo man auch drinnen stehen hat, was alles hier vor Ort organisiert ist. Und ich glaube, für die meisten ist einfach diese Hemmschwelle erstmal zu sagen, okay, ich informiere mich da mal. Und das zu organisieren und diese Informationen bestmöglich vorzubereiten als Organisation ist vielleicht auch noch ein Tipp, den ich der Organisation da draußen mitgeben kann. Umso besser das Infomaterial ist und umso besser sich die Leute informiert und mitgenommen fühlen, umso einfacher fällt das Helfen. Weil jemand, der noch nie was vorher vielleicht ehrenamtlich getan hat oder auch das Gefühl hat, oh, ich würde gerne was machen, aber ich weiß ja nicht wo. Das hatten wir auch am Anfang, als wir hingekommen sind. Wir wussten gar nicht, wo fangen wir jetzt an, wo hören wir auf, wer ist hier Ansprechpartner, wer organisiert hier was. Und haben dann ganz schnell gemerkt, okay, da muss Struktur rein, da muss Information rein. Diese Transparenz, die wir über Social Media rüberbringen, sorgt halt dafür, dass die Leute ein sicheres Gefühl haben, helfen zu können. Ja.
Und auch, also eben jetzt zum Beispiel diese Idee mit dem Social Day in Unternehmen oder so, sich auch auf außergewöhnliche Konzepte einlassen des Ehrenamts. Also man kann ja quasi wirklich einen Tag vorbeikommen und das hilft euch. Es geht natürlich vielleicht auch nicht in allen Strukturen, aber so ein bisschen weg von diesem Ehrenamt, was man dann irgendwie mehrere Jahre trägt und genau. So eine, ja, quasi eher ein kleines Projekt für sich zu haben. So hört sich das für mich eher an, jetzt bei euch.
Und dran hilft, ne? Also ja. Dieses, ich würde sagen, ich entscheide mich jetzt dieses Wochenende, ich gehe nicht mit meinen Freunden irgendwie Party machen oder essen, sondern komm, ich fahre mal zu den Dachzeitnomaden und helfe mal anderen Menschen, ja, wieder einen Wohnort zu haben oder das Haus zu retten.
Ja.
Und ich glaube, dieser Ansatz ist halt gerade in unserer schnelllebigen Gesellschaft super wichtig, weil keiner hat mehr tatsächlich leider die Zeit, in den Verein einzutreten und dann irgendwie diese Vereinsstrukturen irgendwie erstmal kennenzulernen und da sich zu etablieren und bis man dann überhaupt vielleicht irgendwie mal richtig mit anpacken kann, sondern hinfahren, Tag helfen, es ist alles vorbereitet. Es ist wie mal eben ein Wochenende irgendwo hinfahren und dann fährt man wieder nach Hause und fährt mit einem guten Gefühl.
Ja. Und also noch eine interessante Frage, weil es gibt ja immer so diesen Ausspruch, kein Ehrenamt ohne Hauptamt. Wie viele Leute sind inzwischen jetzt fest angestellt oder auf fester Basis?
Also wir haben 9 Leute, nagel mich nicht noch fest, also 9 Leute,
ja,
haben
ja.
Die Vollzeit dabei sind. Und dann haben wir noch 2, die Teilzeit machen, plus 3 Minijobber, die dann halt ja quasi 120% hier reinstecken, aber halt ihren normalen Job dann auch noch haben.
Ja.
Und damit sie das dann sich auch noch leisten können, hier zu helfen, dann als Minijobber mit angestellt sind. Genau.
Ja. Ist also in meinen Augen total legitim zu sagen, wir professionalisieren das dann auch und haben feste Mitarbeitende, weil eben diese Infrastruktur, die du angesprochen hast, da braucht man einfach Leute, die sich wirklich dann
eine feste Basis haben,
ne? Systematisch damit auseinandersetzen. Genau.
Ja, wir haben ja auch, also wie jede andere Organisation das auch hat, müssen wir auch Buchhaltung machen und uns auch damit beschäftigen. Das sind die Sachen, die dann eigentlich aufhalten, aber es ist natürlich auch super wichtig, dass es alles korrekt läuft und auch für uns ein Grund ganz schnell gewesen zu sagen, wir machen eine Organisation, eine gemeinnützige Organisation,
ja,
um halt auch einfach das auf sichere und korrekte Beine auch zu stellen. Ne? Also wir haben ja das Finanzamt, das sitzt dahinter und das klopft uns dann ja auch auf die Finger, wenn irgendwas nicht gut läuft. Und gerade bei Spendengeldern gucken die natürlich ganz genau hin. Und es ist halt auch super wichtig, dass das auch transparent läuft und dass auch die Leute wissen, was wird mit dem Geld gemacht. Wir haben auch zum Beispiel eine Wünsch-dir-was-Aktion jetzt durch die Zusammengeld-Challenge von Markus Überführt ins Leben gerufen und da sind 195.000 Euro Spenden an uns gegangen. Und da sagen wir auch, wir möchten damit Wünsche erfüllen und versuchen da möglichst schnell den Betroffenen auch damit zu helfen. Und ja, das stellt sich jetzt auch heraus, dass es halt eine riesen Herausforderung ist für uns, das auch zu organisieren, abzusprechen, wo kriegt man die Sachen. Wir achten dann darauf, dass es auch regional eingekauft wird. Das heißt, wir hatten eine Familie als Beispiel, da sind 2 Kinder, die gesagt haben, wir möchten wieder einen Schulranzen haben, weil unsere weg sind und der Vater hat halt alles alleine wieder per Hand aufgebaut und da war halt kein Geld mehr dafür da, für neue Schulranzen. Und da haben wir gesagt, komm, wir erfüllen den Wunsch. Sind mit denen in ein lokales Schreibgeschäft gefahren, das selber auch betroffen war von der Flut und ich glaube seit 2 Wochen zu dem Zeitpunkt wieder offen hatte und konnten dann das Lokal unterstützen, konnten die Familie unterstützen. Und das ist schöner, als selber Geschenke zu bekommen, wenn man Kindern und oder anderen wieder so eine Freude schenken kann. Und das gibt einem viel zurück. Und ich bin super dankbar, das machen zu dürfen, dank der ganzen Leute, die da draußen auch die Unterstützung finanziell geben. Genau.
Und das ist ja auch so eine, also finanziell, wie jeder weiß, dass diese Schulranzen immer teurer werden auch, aber das ist ja sowas ganz Normales, was jedes Schulkind und worüber man sich vielleicht auch gar nicht so richtig freut im normalen Alltag. Aber dass es dann sowas Besonderes ist, das ist echt wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Genau.
Also da sind noch so viele Wünsche. Also es sind über 500 Wünsche, die da mittlerweile reingekommen sind. Und das wollen wir natürlich weiterführen und weiter Wünsche erfüllen. Und wir suchen da jetzt auch ja nach Leuten, die da sagen, ich habe Lust, das auch noch mit zu unterstützen. Ich finde das super. Also wer da auch gerne finanziell das Ganze spenden möchte, kann das auch tun. Wir versuchen da auch die Wünsche mit zu begleiten über Social Media. Das heißt, wir haben ja auch YouTube-Videos da, wo wir dann sagen, so, wir zeigen halt auch, was passiert mit dem Geld. Das ist halt auch uns super wichtig, diese Transparenz dann auch zu zeigen.
Ja. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst, was zu tun ist. Genau. Wir kommen schon fast zum Ende. Wir fragen unsere Gäste immer, welches Landüberei oder Landüberraschungsei Ihnen im ländlichen Raum begegnet ist, in deinem Fall jetzt eben im Ahrtal. Was war für dich sehr überraschend und vielleicht auch sehr positiv in Verbindung mit dem ländlichen Raum?
Also was mich hier immer wieder begeistert, also auch was ich aus dem Dorfleben kenne, ist halt diese Gemeinschaft, die halt dann auch doch da ist im Dorf. Und auch wenn alle hier betroffen sind und alle irgendwie es allen schlecht geht, hält man zusammen und man unterstützt sich gegenseitig. Also es gab Leute, die hier selber alles verloren haben und die nur bei anderen geholfen haben und dann nach Monaten irgendwann mal gesagt haben, so, jetzt gucke ich mal, was bei mir los ist. Und diese Gemeinschaft im ländlichen Bereich ist, glaube ich, noch da und darf auch wieder größer werden. Und ich würde es mir halt wünschen, dass es halt auch irgendwann in die Städte kommt, wieder mehr dieses zusammen sein, gemeinsam was tun. Und das fängt im Kleinen an und das sind kleine Gemeinschaften, die da irgendwie was tun und das einfach aus keinem Eigennutz machen. Und ich hoffe, dass das zukünftig wieder größer wird. Ja, ein Wir, das Wir zählt, genau.
Ein schöner Wunsch auf jeden Fall, mit dem wir uns hier verabschieden können. Herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast Landaussichten warst, bei der Andreas Hermes Akademie.
Danke euch.
Alles Gute weiterhin für eure Arbeit. Schaltet, liebe ZuhörerInnen, schaltet gerne wieder ein im November. Und ich freue mich, dass wir uns gesprochen haben. Vielen lieben Dank.
Ja, danke euch und einen schönen Tag noch.
Danke gleichfalls. Ciao.